Okay, wir sind im 1. Johannes 2, Vers 28. Ja, wir kommen langsamer voran, als ich dachte. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Als ich es heute gelesen habe, habe ich mich so vorgestellt: Ich stehe da, Jesus kommt endlich, und dann sehe ich ihn, stehe vor ihm und bin beschämt. Das wäre schrecklich. Da muss ich drüber nachdenken, aber es ist ja auch hier schon so ein, wenn, so wichtig drüber nachzudenken, wie ist es für mich, wenn ich vor meinen Gott komme? Komme ich beschämt? Ne, wenn ich mir vorstelle, wie er auf mich guckt und ich auf ihn, wie sieht mein Inneres aus? Mein Herz, ist es voller Freude und voller Sicherheit und Hoffnung und Kraft und Glauben, oder fühle ich mich beschämt? Ich merke das manchmal, wenn ich für jemanden bete oder für mich bete und so, und gleichzeitig bin ich beschämt, weil ich oder irgendwie, manchmal weiß ich gar nicht warum, manchmal weiß ich warum, ne, manchmal ist es einfach nur ein lotterlicher Lebensstil, der sich so einschmeißt, und ich merke so innerlich, schäme ich mich dafür, wenn ich vor Gott stehe und dann auf einmal kämpfe im Gebet, ne. Wo ich denke, ja, aber ich kann jetzt nicht stolz sein auf meinen Gang von heute. Manchmal ist es wegen Sünde. Manchmal einfach nur, weil ich nur auf mich gucke, mich um mich selbst drehe, wie der Hund um seinen Schwanz, und nach irgendwas hinterherjage bei mir, was ich eh nie erreichen kann und fassen kann. Ja. Lass uns nicht beschämt sein, wenn wir von Herrn kommen. Und ich muss da heute nochmal drüber nachdenken, dass, wenn jemand von uns von Herrn kommt im Gebet oder im Gedanken, sich schämt, in Scham vor ihm steht, dann ist es eine Sache, die muss sofort bearbeitet werden. Da muss man ran. Das ist eine Sache, die darf nicht in unserem Leben sein, weil das ist der Nährboden für das Übel, was kommt. Paulus hat es immer anders formuliert, er hat das mit Gewissen, erwähnt oft das Gewissen, habt ein reines Gewissen vor Gott. Ein Gewissen, das sich nicht schämt, sondern das stolz ist und voller Freude. So, das sagen kann, ich mach's richtig, ich habe einen guten Lauf, so wie Paulus das sagt. Seid Nachahmer von mir, sagt Paulus zur Gemeinde. Und das kann man nur sagen, wenn man ein reines Gewissen hat. Also ich könnte jetzt nicht jeden Tag vor euch kommen und sagen, mach's so wie ich. Manchmal kann ich das, weil ich ein reines Gewissen habe, aber manchmal auch nicht. Ne? Aber wenn die Momente da sind, wo man ein sauberes Leben führt, und darum geht's heute, ein reines Leben, ein reines Gewissen vor Gott und mit den Menschen hat und mit sich selbst, dann ist da Kraft, und dann ist doch Gott, und dann ist da eine Freiheit, die unbegrenzt ist. Bleibt in Jesus, damit ihr Freimütigkeit habt und euch nicht schämt, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Johannes legt heute sehr viel Wert so auf diese Gerechtigkeit tun, auf gerecht sein und auf gerecht leben. Und ne, wir hatten das letzten Mittwoch, nee, Sonntag, glaube ich, in der Bibelstunde, ne, wo wir uns Gerechtigkeit auch angeguckt haben, ne? Pflügt in Gerechtigkeit oder sowas, ich weiß nicht mehr, wie es war. Dann haben wir gesehen halt, dass Gerechtigkeit bedeutet im Grunde nur das Richtige zu tun, ne? So, Gott ist richtig. Und wer lebt und handelt und denkt wie Gott so, der ist gerecht, der tut richtig. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der, der uns geschickt und gegeben wurde, um wieder richtig zu sein vor Gott. Wir waren nicht richtig. Wir waren der verlorene Sohn, der in der Welt lebte und selbst entschied, in Ungerechtigkeit dasaß, sich geschämt hat und gesagt hat, ich will zurück und ich hoffe, er nimmt mich. Ja. Und wenn ich nur sein Sklave bin oder sein Diener, Hauptsache, ich darf wieder dorthin, wo ich herkomme, wo ich hingehöre. Ja. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und da haben wir Freimut. Er ist dieses perfekte Opfer und wir sollen freimütig zum Tisch kommen und Abendmahl feiern und sagen, mir ist vergeben. Ja. Und jeder, der in Christus ist und in seinem Blut und in seinem Leib, so ein, braucht sich nicht zu schämen. Und selbst wenn wir fallen, ist es nicht schlimm, wenn du in ihm bist, ne, und du kommst ins Wanken und fällst, so, und weil du kurz weg von ihm warst oder aus ihm raus warst oder vom Geist weg warst, so, und dann kannst du in Freimütigkeit wieder aufstehen, abschütteln und dich umdrehen und weiter geradeaus laufen mit Freimütigkeit und der gleichen Kraft und Freude wie vorher. Ne? Gott fordert von uns ein gerechtes Leben. Und das ist wichtig. Und habe ich letztes Mal schon gesagt, so, ich lerne gerade tiefer diesen dritten Teil der Liebe. Ne? Liebe dich selbst. Ne? Liebe Gott, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. So, und dass auch ich schuldig bin und Gott fordert im Gesetz so, und dass ich mich liebe mit dieser Agape-Liebe. Dass ich für mich fordere und für mich werke und übe und tue, gerecht zu leben und auch mich und diesen Tempel in Heiligkeit mich dazu üben. So, und das ist wichtig. Ich darf mich nicht gehen lassen. Ansonsten habe ich die Liebe nicht erfüllt und bin nicht in Gott. Ja. Und es ist leicht, sich gehen zu lassen. Ja. Vor allem im Glauben ist es leicht. So, aber das ist nicht okay. Denn wer sich nicht in Gerechtigkeit übt und keine Buße tut, ist nicht von neuem geboren. Das ist ein Geschenk, dass dieses neue Leben mitbekommt, dass wir uns danach sehen und verändern, zu wachsen, älter zu werden, zu reifen und Christus ähnlicher zu werden. Bei wem das nicht vorhanden ist, der ist nicht von neuem geboren. Sondern hat sich nur irgendeine Kirche und irgendeinen Namen zugewendet und gesagt, ich bin jetzt Mitglied und lebe diesen Stil und diese Moral, die dort gelehrt wird. Wenn innerlich keine Veränderung stattfindet, dann ist man nicht von neuem geboren, denn der Heilige Geist zwingt uns dazu und nimmt uns dazu ein, dass wir verändert werden. Dazu gleich. Vers 3, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und das ist ihm wichtig. Das Wichtigste, was ich in meinem Leben habe, ist nicht meine Frau, sondern meine Kinder. Meine Kinder, da empfinde ich viel tiefer, und verlange danach, für sie zu sorgen, sie zu beschützen, sie zu leiten. Wenn meine Frau allein in der Stadt ist, mache ich mir keine Sorgen. Wenn meine Kinder allein auf dem Schulweg sind, dann mache ich mir Sorgen. Ich werde mir auch Sorgen machen, wenn sie 18 sind und volljährig und allein mit ihrem Auto irgendwo rumkurven, weil ich bin Vater, das sind meine Kinder, das ist mein Eigenfleisch. Mit meiner Frau vereine ich geistlich, aber mit ihnen, das bin ich, nur kleiner. Und da fällt es mir leichter zu lieben, mit dieser Agape-Liebe, als für mein großes Fleisch hier. Und der Vater nennt uns Kinder. Das bedeutet, er hat ein Vaterherz für uns, ein Vaterherz. Es gibt nichts Vergleichbares. So ein Vaterherz schlägt, lebt und stirbt für sein Fleisch. Und so ist Gott für uns. Er hat uns adoptiert in eine Familie und wir haben einen anderen Namen bekommen. Aber nicht nur das, wir haben auch einen Papa bekommen. Wir sind wirklich Familie. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, war ich 4, dann habe ich einen Stiefvater bekommen und mit seinem Namen. Aber ich bin nicht adoptiert oder sonst was und das war auch nie mein Papa. Ne? Das war halt mein Vater. Im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, ein guter Vater, der sein Bestes gegeben hat, so mich so sehr geliebt hat, wie es halt ging. Ne? So mit der Verständnis und Weisheit, die er damals hatte. Da bin ich dankbar für. Dank Gott. So, aber in Gott habe ich viel mehr als in ihm. so ein, ich habe Familie und ich habe eine Zugehörigkeit, ich bin willkommen und darf dort sein und mich hinlegen und ruhen. So ein, und da bin ich auch gerne. Das ist Liebe. So, weil um Gottes Kind zu werden, musst du Gott echt viel bezahlen, viel praktisch anwenden, damit das überhaupt möglich wird. So, das ist wahre Liebe. So, wenn du irgendwann dich schämst und an Gott denkst und denkst so, ich bin nichts und unwürdig, so, dann denk dran, so ein, ist egal, was du gerade denkst. So, bei Gott hat dich würdig gemacht durch Christus. Er hat geliebt und er liebt es immer noch. Ne? Wir sind Kinder Gottes. Und deswegen müssen wir uns auch so benehmen. Wir hatten das heute erst im Gespräch so, meine Kinder machen Urlaub bei meinen Eltern oder bei meinen Schwiegereltern. Und wie hast du es gesagt, so ein, ne, und jedes Mal, wenn sie vom Urlaub wiederkommen, sind sie auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ne? So alle meine Dinge, die ich da reinprogrammiert habe, meine Regeln und Gesetze und was auch immer, was bei uns oben Maßstab ist für unsere Familie, ist wie ausgelöscht. Ne? So, und ich muss wieder von Neuem anfangen zu sagen, nein, so läuft das hier nicht. So, und nein, hier gibt es nicht den ganzen Tag Süßigkeiten. Und nein, der Fernseher läuft nicht den ganzen Tag. Und nein, ja, du weißt schon. So, ne? So, sondern du bist hier bitte zu Hause und hier ist Familie Spielau. Ne? Und hier laufen unsere Regeln. Weil ich bin dein Vater und das ist deine Mutter. Ne? Und genauso ist es auch beim Gott, Vater. Wir werden, wenn wir Jesus annehmen, adoptiert. Wir kommen in seine Familie als Kinder. Wir kriegen seinen Namen. Ne? So ein und da laufen seine Regeln. Deswegen ist es unmöglich, von neuem geboren zu sein, wird Johannes uns heute auch nochmal sagen, von neuem geboren zu sein und einfach so weiterzuleben wie vorher. Es ist unmöglich, es geht nicht. Johannes ist da knallhart und sagt so, die sind nicht von neuem geboren, die haben Christus einfach nicht erkannt. Egal, wie sie sich anhören, wonach sie aussehen, wenn ein Mensch sich nicht verändert, ist er nicht von neuem geboren. Fertig. Dann ist der Heilige Geist nicht in ihm. Vielleicht ist er auf dem Weg, aber der Geist ist nicht in ihm. Ist eine ganz, eine viel härtere Theologie, als heute gepredigt wird. So, heute sagt man viel weicher, so ein, naja, der braucht noch ein bisschen länger und naja, da ist die Gnade ein bisschen mehr oder es ist nicht wichtig für Gott oder was auch immer so, aber das ist nicht wahr, das ist nicht biblisch, das ist unbiblisch. Johannes hat da Eier in der Hose damals gehabt. So, und ich bin froh, dass er es aufgeschrieben hat, so dass wir vielleicht welche bekommen. So, lass uns weiterlesen, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden nicht Gott sein, aber wir werden auch verherrlicht in diesem neuen Leib. Wir kriegen einen neuen Körper, wir kriegen eine neue Freiheit. So, wir sind frei von diesem alten Fleisch und der Sünde und all diesem alten Bund und Pla und Krams, das, was uns jetzt so quält und uns in Scham bringt. Wir sind genauso rein wie bei der Schaffung im Garten Eden. Und deswegen können wir Gott wieder in die Augen gucken und von Angesicht zu Angesicht ihn sehen, ohne Sünde und ohne Scham. Darauf freue ich mich. Stell dir ein Leben ohne Scham vor. Das ist für mich Freiheit und Frieden. Einfach nur zufrieden zu sein und da zu sein und alles ist gut. Und ich freue mich, ihn endlich zu sehen, so wie er ist. So, weil ich habe Christus nur in meinem Kopf, so wie ich mir vorstelle, so wie er sich mir offenbart, so wie ich von ihm gehört habe und von ihm lese. Ne? Haben wir schon oft gesagt, so jeder von uns würde einen anderen Jesus-Film machen. Ne? Da hatte Jesus einen anderen Slang, eine andere Art zu reden, ein anderes Aussehen und Auftreten. So, jeder von uns hat einen anderen Paulus. Jeder von uns hat einen anderen Johannes. Ne? Bei den einen ist der Paulus eher so ein Typ, der kommt und schreit und haut und schlägt und sauber macht und Ordnung macht und nur über Gott redet die ganze Zeit und kein normales Smalltalk machen kann. Für andere ist Paulus ein ganz normaler Typ, ein kleiner Sack, hässlich, mit quollenen Augen oder sonst was, der keine großen Worte macht, sondern nur auf dem Papier gut ist. Ja. Und trotzdem Autorität hat im Heiligen Geist und Gott wirkt einfach und baut die Gemeinde. So. Wer ist Christus? Und ich freue mich endlich, wenn dieser ganze Müll aufhört und wir vor Christus stehen und wir sehen alle den gleichen Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Da gibt es keine Diskussion mehr. Da gibt es keine Unsicherheit mehr, kein Hass oder keine Verteidigung und Theologie. Und es gibt sowas gar nicht mehr. Wir sehen alle den gleichen Christus und hören alle den gleichen Christus. Und da freue ich mich drauf. Das ist endlich Freiheit und Frieden der Christenheit. Das ist eine Ökumene denn. Ja. So, die wirklich funktioniert. Und da können wir uns drauf freuen. Da müssen wir hingucken und sagen, das kommt. Und bis dahin wissen wir aus der Bibel, drehen die Christen frei. So, und verdrehen, wie sie wollen. Also muss ich aufpassen für mich, dass ich nicht verdrehe und nicht freidrehe. Nur weil ich überzeugt bin, dass Christus so redet und so denkt und so aussieht, dass ich nicht diesen Christus anbete und verteidige. Weil Gott kam viel zu oft in mein Leben und hat mir gezeigt, dass er ganz anders denkt. Ne? So. Wir wissen überhaupt gar nichts. Und wir können dankbar sein für das, was Gott uns offenbart. So. Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Das ist ein krasser Vers, den habe ich mir schon lange angeschrieben, was zugeschrieben. Reinigung durch das Erwarten von Christus. Ja. Und es gibt ein Warten auf Christus und es gibt ein Glauben, dass Christus wiederkommt. Aber es gibt auch ein Erwarten, dass Christus kommt bald. Ja. Und du kannst durch die größte Scheiße gehen, durch die tiefste Dunkelheit, so ein, wenn du ein Mensch bist, der Christus erwartet, so ein, dass er wirklich kommen kann, jederzeit, so ein, dann lebst du ein anderes Leben, das Hoffnung, selbst da, wenn keine Hoffnung ist. Und Paulus hat es, nee, Jesus hat es gesagt, oder Paulus, keine Ahnung, so, ist auch egal, die Bibel sagt, so, schau nicht, was hier unten ist, sondern schau nach oben. Und das ist ein Vers, den habe ich schon tausendmal gesagt und ich werde es noch millionenmal sagen, wahrscheinlich, bis ich sterbe. Weil der wirklich absolut alles sagt. Schau nach oben. So. Leb in der Gegenwart. Aber gucke auf das, auf Christus in der Zukunft. So. Jeder, der die Sünde tut, jetzt wird es ein bisschen ernster, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Was ist ein Gesetz? Jemand, der Autorität hat über jemanden, gibt eine bestimmte Regel. Das ist ein Gesetz. Ne? Und wenn man sich nicht an diese Regel hält, dann bricht man das Gesetz desjenigen, der über einen steht. Ja. Also ist Sünde, dass man außerhalb von Gottes Willen lebt, sich mit dem Rücken dagegen steckt und was anderes tut oder denkt oder sagt. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, Vers 5, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Jesus hat sich zu 100% komplett untergeordnet unter dem Willen und der Meinung Gottes, unter seinem Gesetz, unter dem, was Gott sagt, das ist richtig und gut und das ist schlecht und böse. Und Jesus ist gekommen, um uns die Sünde wegzunehmen. Da können wir Danke sagen. So, nun, wir haben das schon tausendmal alle drüber nachgedacht und Gott gedankt und was auch immer. So, aber wir dürfen das Ganze nicht vergessen. Wir leben in dieser Sünde, in dieser sündhaften Welt. So, und ich sehe meine Schwachheit und mein Fleisch und gucke viel zu schnell auf die Bereiche, wo ich noch nicht Christus bin, ähnlich bin. Ja. Sondern hänge mich fest mit meinen inneren Augen an diesem alten Ich, das auch laut ist und da ist. Und verpasse total die Schönheit, die da entsteht in diesem neuen Menschen. Ja. Und werde kraftlos deswegen. Und lasse meinen neuen Menschen verhungern. Und verkrüppeln. So. Wir dürfen zu Christus kommen jederzeit und sagen, die Sünde ist uns weggetan. Jeder wiedergeborene Mensch lebt in einem ständigen Bußetun, in einem ständigen umdrehen und wieder richtig gehen. In einem ständigen Saubermachen innerlich. Ein Leben ohne Buße, ohne Umkehr ist nicht von neuem geboren. Ist vielleicht ein toller Mensch und vielleicht sauber und hört sich christlich an, aber er ist nicht von neuem geboren und gehört nicht zur Familie Gottes. Ein Herz, wo keine Umkehr ist, ist nicht von neuem geboren und das muss uns klar sein und das ist wichtig. Guckst du dich an und guckst du dein Herz an und du sagst, ich weiß, dass ich viel Mist mache, viel Gesetzloses tue, aber dich quälst und du tust Buße und du drehst um und läufst sauber. Und selbst wenn das nur zwei Schritte sind, aber du läufst sauber, dann bist du von neuem geboren und brauchst dir um nichts Sorgen machen, denn Jesus hat deine Sünde bezahlt. Aber es gibt noch eine andere Art von Sünde und mit der Sünde oder in der Sünde leben, die kommt jetzt Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, nicht erkannt. Krasse Worte. Aber dieses sündigt hier, wenn du guckst, die Bedeutung ist ein ständiges, steht doch hier unten, glaube ich, ist ein ständiges in der Sünde leben, ohne Buße tun, ohne Schamgefühl. Dir ist bewusst, was Gott will, aber du lebst einfach ein anderes Leben. Und das ist unmöglich mit dem Heiligen Geist. Wer so lebt, hat den Heiligen Geist nicht. Ist nicht von neuem geboren, sagt Johannes. Krasse Theologie. Und dann muss ich dran denken, naja, aber ich kenne so viele Menschen, die sind christlich entweder in jungen Jahren zum Glauben gekommen oder christlich aufgewachsen, haben gesagt, sie glauben an Christus, haben ihn angenommen und sind dann aber, wenn sie jugendlich waren oder so, von Christus abgefallen, waren in der Welt, haben Drogen genommen, gesoffen, all die Sachen gemacht mit Freizügigkeit, ohne, mit hartem Gewissen, ohne Scham, ne? Dann irgendwann kam sie an den Punkt halt, wo sie wieder Scham gefühlt haben und wo sie dann zurückgekommen sind. Aus dieser Welt raus, wieder verlorene Sohn und haben sich nicht neu bekehrt, sondern haben ihren Glauben wieder angefangen in den Griff zu nehmen und dann war Brennen da und eine Veränderung, ne? Und Heilung. So, dann muss ich drüber nachdenken, okay, wie ist es bei denen? Aber wenn ich das hier so lese, dann denke ich, ja, die haben Christus damals noch nicht erkannt. Sie haben den Glauben zwar angenommen für sich, aber nicht innerlich. Weil es ist unmöglich, als wiedergeborener Mensch, sagt Johannes, dieses ganze erste Johannesbrief durch, es ist unmöglich, als wiedergeborener Mensch in dieser dauerhaften Sünde zu leben, ohne Scham. Unmöglich. Dieser Mensch hat Christus noch nicht erkannt. Und wenn dir das mal passiert ist, dann kannst du dankbar sein, dass Gott trotz all dem aus dir ein Kind Gottes gemacht hat. Also wenn du jemanden siehst, so der vielleicht gesagt hat, dass er sich bekehrt hat, aber er lebt einfach nicht christusgemäß und verändert sich nicht und lebt in Sünde ohne Scham und da gibt es Bereiche, die Gott nicht anspricht, ne? Aber es gibt klare Sünden in der Bibel, so ein, dann bete für denjenigen. Investier dich in denjenigen, so ein, dass er gerettet wird. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Und das stimmt. Und dieses Bleiben ist gegenwärtig, ist eine Gegenwartsform, ne? Ich bin jetzt gerade in Christus und ich sündige nicht. Und wenn ich hier rausgehe und vielleicht in Versuchung falle, in irgendeine Versuchung so, dann bin ich nicht in ihm. Weil wenn ich in ihm bin und in seinem Geist und auf ihn sehe, so ist es mir nicht möglich zu sündigen. Es geht einfach nicht. Und ich meine jetzt nicht, dass du da sitzt und vielleicht irgendwas tust, wo du weißt, das ist Sünde und du sollst es nicht tun und du betest gleichzeitig zu Gott und sagst so, ich komme da nicht raus, ich kann das nicht aufhören und so weiter. So, du bist trotzdem in dem Moment nicht in ihm, du guckst nur auf ihn und suchst ihn. Und wer ihn sucht, der findet ihn. Ja. Aber wenn du wirklich in ihm bist, kannst du nicht sündigen. Ja. Ich habe dir das letztens habe ich das gesagt, so ein, wenn du mit mir in einem Raum bist, werde ich nie mir irgendein Porno angucken. Das wäre absolut lächerlich. Und genauso ist es mit Christus. Wenn Christus wirklich real ist und Gott wirklich lebendig ist, dann dann ist er für uns einfach da, ganz real und echt so, und das würde uns noch nicht mal einfallen. So. Und deswegen müssen wir wachsen in Gottesfurcht. Mehr und mehr erkennen, dass Gott wirklich real ist und da ist in unserem Leben. Und je echter und realer er ist, ja, desto mehr kommst du gar nicht erst auf dumme Ideen. Und du kannst mit reiferen Christen reden, die ihre Brechen und Üben durch haben so, und in einem Alter sind, wo sie einfach nur noch die Gottesfurcht haben. Die haben mit vielen Sachen abgeschlossen, schon lange. So, warum? Weil Gott einfach da ist. Wer in ihm ist, der sündigt nicht. Wer sündigt, also in Sünde lebt, ohne Buße zu tun, der hat ihn nicht gesehen und der kennt ihn nicht. Vers 7, Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Also auch damals, hier geht es ja um die Gnostiker oder so, ne, die Humanisten, die reinkamen und angefangen haben, wieder Mensch reinzuschmeißen in die Gemeinde und in den Gottesdienst und Theologie und gesagt haben, der Mensch kann alles, Gott hat uns ja gesegnet. So, ne. Lass dich nicht verführen. Gottes Wort ist in manchen Bereichen echt klar. Da kann man nicht was reininterpretieren oder rauslesen, sondern so wie es da steht, so ist es. In manchen Bereichen geht das wirklich. Ja. Und auch damals waren die Verführer da und Johannes sagt, hey, lasst euch nicht verführen. Genau. So. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Gleich wie er, Gott, gerecht ist. Und das ist was Schönes. Nicht wer die Gerechtigkeit tut, weil so leben viele Christen, sondern wer die Gerechtigkeit übt. Ich kann die Gerechtigkeit nicht tun auf Dauer. Sondern ich kann nicht richtig laufen die ganze Zeit. Ich schaff's nicht. Ich kann nicht richtig denken die ganze Zeit, weil oft merke ich, oh, ich bin total egoistisch oder stolz oder selbstverliebt oder mir bin voller Furcht vor Menschen und weil ich gerade die mehr achte als Gott, sondern weil ich im Endeffekt mich mehr achte als Gott oder meinen Nächsten. Ne? Ich schaff's einfach nicht, aber was ich tue, ich übe. Und auch das ist ein Anzeichen dafür, dass du von Neuem geboren bist und nicht nur Namenschrist. Guck in dein Herz und gucke, ob du ständig, immer wieder unaufhörlich in dem Prozess bist, gerecht leben zu leben. Ja. Wenn du dich hinlegst und zufrieden bist mit deiner Sünde, hast du ein Problem. Dann sollst du ernsthaft zu Gott gehen, darüber nachdenken, wer du eigentlich bist und was du eigentlich vor Gott bist. So, aber wenn du in diesem Prozess bist, ein Jünger Jesu zu sein, ein Schüler und er wirklich dein Lehrer ist dann, und du ihn suchst und nach ihm fragst und sagst, Herr, lehre du mich. Herr, stärke du mich. Herr, lass du mich das überwinden. Zeig mir, wie das geht. Weil das, was ich tue, tun will, das tue ich nicht, sondern das, was ich nicht tun will, das tue ich. Wer kann mich denn retten? Ne? Christus. So. Also jeder wiedergeborene Mensch, der übt sich in Gerechtigkeit tun, Christus ähnlicher zu werden. Und wenn du übst, wird nicht verlangt, dass du es schon tun kannst. Ne? So. Also wenn du immer wieder umdrehst und immer wieder zu Gott kommst und dich deine Füße waschen lässt, bist du gerecht, wie er gerecht ist. Danke, Jesus. Vers 8. Wer die Sünde aber tut, der ist aus dem Teufel. Und auch da ist die Bibel ganz klar. Du bist entweder ein Kind vom Teufel oder ein Kind von Gott. Einen anderen Vater gibt es nicht. Für deine Seele. Zum Und ehrlich, ich bin von neuem geboren, weil ich kann einfach nicht dauerhaft in Sünde leben. Es geht nicht. In mir zerreißt sich alles. Ich bin am Boden zerstört. Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich quäle mich. Und manchmal ist mein Gewissen hart, aber nur eine Zeit lang, weil dann bricht es wieder auf und das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Der Heilige Geist klopft und schlägt mich und sagt so, hör auf jetzt. Lauf jetzt sauber. So geht's jetzt nicht mehr weiter. Ne? Das ist, denke ich, gemeint, dass der Heilige Geist bestätigt, dass du von Neuem geboren bist. Einfach, du kannst einfach nicht dauerhaft in dir selbst leben. Das geht nicht mehr. Du lebst dann ein Leben, das total zerbrochen ist, ohne Frieden, hin und her, so ein, es geht einfach nicht. So ein, aber der, der in Sünde leben kann auf Dauer, ist immer noch, gehört immer noch jemand anderem. Denn der Teufel, der sündigt, bricht die Gesetze von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und dafür Halleluja. Und für mich ist das hier ein erbauender Text, weil ich einfach für mich eine Bestätigung kriege, ich bin von neuem geboren. So ein, denn ich übe mich in Gerechtigkeit und ich tue Buße und kann einfach nicht in Sünde leben. Und zufrieden sein dabei, als ob alles okay ist. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut nicht diese Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also, ich glaube, das dritte Mal, dass er das jetzt sagt. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Wie Petrus kommt doch der einfach und klatscht einfach so ein "Ich liebe meinen Bruder" zwischendrin. Wo du denkst, macht doch gar keinen Sinn. So ein, es geht gerade um Sünde. Warum kommst du jetzt mit "Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt"? So ein. Wird auch noch Sinn machen, nächste Woche. Also, wenn du die Gerechtigkeit übst, ist alles super. Dann kannst du auch sicher sein, dass du Christus immer ähnlicher wirst, je länger du mit ihm gehst. Und dass du ohne Sünde vor ihm bist. Weil du von neuem geboren bist und was in dir gelegt ist, wo du verfropft bist, und das geht nicht raus, der Heilige Geist. Und das Versprechen des neuen Bundes und die Erfüllung, die kommen wird. Ja. Aber lebst du ein Leben, das ohne diese Anzeichen ist, tut mir leid, dann bist du nicht von neuem geboren. Und dann, falls es dir dann wirklich ernst ist, solltest du ernsthaft mit Gott reden und sagen, dann führe mich zu dem Punkt, wo ich mich vom Herzen her bekehre und du wirklich in mich kommst. Und ich habe viele Menschen erlebt, wenn ich nach dem Ding hier gehe, die wirklich krasse Christen waren in meinen Augen und viel zu sagen hatten, viel wussten, auch aktiv waren und so weiter und so fort, auch wo ich im Nachhinein dann sagen muss, oh, die sind nicht von neuem geboren. Krasse Namenschristen, ich schaffe nur nicht mehr so zu leben wie die. Mit dem Heiligen Geist. So. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Ich bin froh, dass Johannes das so krass direkt und klar sagt, so, weil es für mich ziemlich viel falsche Toleranz rausnimmt aus meiner Theologie. Eine falsche Toleranz, die mich dazu bewegt, einfach die Menschen weiter so laufen zu lassen, ohne dagegen zu steuern und zu warnen. Lass dich nicht verführen. Lass uns beten. Ja, es war ein ernster Text heute und eine ernste Sache und doch für mich absolut erbauend und erfrischend, und ich bin dankbar dafür, dass ich sicher sein kann, dass du in mir wohnst, dass ich gerettet bin und dass du mich einfach jeden Tag aufs Neue rettest und mich behältst bei dir, dass meine Sünden vergeben sind, wenn ich zu dir komme und bekenne. Herr, dass nicht mehr meine Schwachheit wichtig ist, sondern deine Stärke, und Herr, wir wollen deinen Namen anrufen und uns freuen an dir. Wir wollen hier in der Gegenwart leben und das aktiv nutzen, diese Zeit, und nicht hier unten auf die Zukunft gucken, sondern wollen auf dich gucken, in die Zukunft hin, zu dir uns erwartet. Und diese Zukunft ist herrlich und schön. Ja, bitte bewahr uns vor dem Bösen und bewahr uns auch vor Versuchungen, und ja, gib uns Weisheit auch im Umgang miteinander, und ja, und gib uns auch Liebe für unsere Nächsten, für unsere Brüder und Schwestern. Gib uns da auch Weisheit, dass wir nicht zu schnell richten, weil oft ist es einfach nicht klar zu definieren. Ja, das muss ich noch dazu sagen. Ich kann jetzt doch noch nicht aufhören. Liebe deinen Bruder. Oder wenn du deinen Bruder nicht liebst, ne? Hat er aufgehört. Diese Bruderliebe ist super wichtig, weil ich kann zum Beispiel jetzt trotzdem nicht durch die Gemeinden rennen oder durch die Menschen, die ich kenne, und sagen, du bist nicht errettet. So, weil du lebst gerade in der und der Sünde so und hast überhaupt kein schlechtes Gewissen, sondern verteidigst es noch. Warum kann ich das nicht? Weil ich halt diese ganzen Gegenbeweise gesehen habe, die ganzen Menschen, die so einen Weg hatten. Ja. Weil mit denen das passiert, weil es gibt noch eine Form von dauerhaft in Sünde lebenden Christen, die trotzdem wiedergeboren sind. Laut der Bibel. Und das ist, sagt Paulus uns, das sind die, die bewusst in der Sünde leben, nicht Buße tun, obwohl sie von einer Person angesprochen werden, von zwei oder von einer ganzen Gemeinde und trotzdem drehen sie nicht um, sind hart im Herzen. Weil es für sie nicht okay ist. Und sie verführen noch andere damit. Und mit denen wird's, die werden rausgeschmissen, sagt Paulus. Und die werft dann dem Satan hin. Schickt die aus der Gemeinde raus und sagt, nee, so läuft das nicht. Aus zwei Gründen. Einmal, um die Gemeinde zu schützen, damit die Gemeinde gesund bleibt und sauber bleibt. Was aber nicht das Wichtigste ist, weil wenn der Heilige Geist in einem lebt, dann kann man nicht in Sünde leben und lässt sich dazu nicht verführen auf Dauer. Ne? So ein, aber die zweite Sache, die viel wichtiger ist, ist, für diese Personen soll das passieren, weil man sie liebt. Wenn du sie liebst, dann sagst du, okay, dann geh den Weg, den du wählst, so ein. Und die Person lebt auch, und manche leben da ziemlich lang in dieser Welt. So, und ich habe Geschichten gehört, wo Leute 40 Jahre in dieser Welt lebten, ohne Gott. Obwohl sie nie aufgehört haben, an ihn zu glauben, an Christus. Und angenommen haben, ja, Christus ist für meine Sünden gestorben, bla und so, und dem gibt es wirklich so ein. Aber trotzdem haben sie gottlos gelebt. Ne? Und Paulus sagt so, wenn ihr diese Menschen aus der Gemeinde werft und Satan und der Welt überlasst, dann behandelt diese Person wie Nicht-Christen, wie Nicht-Gläubigen, wie ein Heiden, ein Ungläubigen. Ja. Und ich glaube, wir opfern viel mehr Energie und Kraft und Liebe und Zeit und Geduld so für die Nicht-Gläubigen in unserem Leben als für die Gläubigen in unserem Leben. Ja. Für die kämpfe ich, für die bete ich, für die investiere ich mich, für die opfere ich meine Zeit und sage, komm jetzt mit, so, und ich erzähle dir von Jesus. So, ne. Da hänge ich an Lippen und bin jeden Zeit irgendwie gespannt, so, kann ich vielleicht was von Christus erzählen? So, ne. Ich investiere mich und liebe viel mehr die Gottlosen als die Gottesfürchtigen, muss ich sagen. Und das ist schade. Ein Bereich, wo ich wachsen kann. Ne. Und so behandelt den, betet für den, kämpft für den, geht ihm nach, so und versucht irgendwie ihn dazu zu bringen, dass er irgendwie Christus zu Christus kommt. Und dann sagt Paulus weiter, und wenn der sich bekehrt, weil er wie der verlorene Sohn in der Welt gemerkt hat, so, das macht überhaupt keinen Sinn. Das war ein absoluter Fehler. Hier gehöre ich überhaupt nicht her, hier geht es mir nicht gut und die Dinge, die ich mir nehme, die zerstören mich. Ich muss zurück zum Glauben, ich muss zurück zu Christus. Dann nehmt den auf mit Freuden. Ne? Wie ein Bruder. So. Also, wenn man jemanden rausschickt, weil er bewusst in Sünde lebt, dann mit der Hoffnung, komm bitte zurück. So. Und du Buße, drehe nur um. So. Und solche Fälle gibt's. Also muss ich als Christ aufpassen, wen ich richte und wie ich richte und kann wieder nur zu meiner Torheit zurückkehren, wo ich vor Gott kommen muss in Demut und sagen muss, zeig du es mir. Denn ich kenne das Herz nicht und den Weg eines jeden. Das war mir noch wichtig. Ohne das wäre es jetzt nur eine halbe Wahrheit. Okay. Herr, gib uns Demut und Liebe füreinander, so ein, ja, dass wir unseren Nächsten, besonders unsere Brüder und Schwestern, mehr lieben als uns und ich bitte dich, all die, die gerade, die wir hier kennen, so die sich selbst Satan zum Teil übergeben haben, so in der Welt leben, in Sünde, und dass du sie schnell zurückführst und sie schnell zu dem Punkt bringst, wo sie wieder erkennen, wer du bist und wer sie sind ohne dich. Rette. Ja. Lass nicht zu, dass der Satan zerreißt. Danke, dass du ein guter Hirte bist, der diesem einen Schaf nachfolgt und 99 zurücklässt. Ja. So bitte komm und pass auf deine Gemeinde auf, auch auf uns. Ja, segne den Tag heute. Amen.